Ja, herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Und zwar für euch zum letzten Mal in diesem Jahr. Die anderen hören es eh nicht, also von daher ist es eh wurscht. Also wir sind ja eh unter uns, von daher, also unter uns und unter uns quasi, zunächst einmal jedenfalls.
Das heißt, wir können Quatsch erzählen, also im Gegensatz zu sonst.
Ja, das können wir in der Pre-Show ja immer, aber jetzt sind wir sowieso, weil die HörerInnen im Internet hören auch die Sendung sehr viel früher als die im Radio.
Privilegiert, sehr ja. Schön.
Da sind sie privilegiert. Sie hören das jetzt hier, was die RadiohörerInnen nicht hören, und sie hören die Sendung auch über eine Woche früher. Ja, fast zwei Wochen früher sogar. Ist doch mal was. Ja, also letzte Sendung. Mensch, ja. Das ist ja eigentlich immer so der Zeitpunkt, wo man immer so ein bisschen guckt, was war so im letzten Jahr. Gerade das letzte Jahr hat ja sehr viel also dazu beigetragen, dass man sich lange daran erinnern wird. Ne? Ja. Also das, ja.
Das ist das erste Jahr, wo ich nicht lange nachdenken muss und mir dann trotzdem nichts einfällt, was in diesem Jahr passiert ist. Oder nur Sachen, die zwei Jahre vorher passiert sind. Dieses Jahr ist doch recht, ja. War recht auffällig, kann man schon so sagen.
Ja, das stimmt.
Ab dem 13. März jedenfalls.
Ja, das stimmt. Ja, hat sich viel geändert. Also ich bin nicht mehr in meinem alten Job, sondern bin jetzt in einer Umschulung. Dadurch. Krass.
Ja, große Umstellung. Ich bin im Homeoffice, quasi durchgängig, fast. Nicht ganz, aber auch Umstellung.
Ja, da kann man fragen, was hat uns 2020 gebracht?
Eine bessere Vorratshaltung?
Den Aquädukt? Die allgemeinen Krankenkassen? Ich weiß nicht.
Jedenfalls kein besseres Bruttosozialprodukt.
Nee, das wohl eher nicht. Auf jeden Fall hat es uns gebracht, dass die Leute jetzt doch tatsächlich mal darüber nachdenken, dass dieses Internet mal auf Vordermann zu bringen. Das ist ja auch schon mal was. Ne?
Oh, es wird uns was bringen, nämlich ein eventuell böllerfreies Silvester.
Stimmt.
Also,
auch
all die
das.
Tiere juchzen und jauchzen und freuen sich.
Ja, das stimmt. Die werden ganz erstaunt sagen, huch.
Jetzt habe ich mir einen Bunker gebaut. Und jetzt was? All die Arbeit umsonst.
Ja.
Kleine Ohrstöpsel.
Ich bin noch nicht sicher, weil die dürfen ja das vom letzten Jahr noch. Ja. Wie ich das mitgekriegt habe.
Ja, ich las heute auch im Lokaljournalismus von Bielefeld jedenfalls, dass man Angst habe, dass die Leute jetzt die illegalen Sachen irgendwo herkriegen.
Aha.
Und dann wird es richtig laut, also nicht nur laut, sondern gefährlich.
Ja, ja. Das haben sie ja schon gesagt, ne? Also das habe ich ja schon gehört. Also wir lassen uns das nicht verbieten, fertig. Holen wir uns das halt aus Polen. Sagen sie.
Das ist echt, es ist so bekloppt. Ich, weißt du, so ein ziviler Ungehorsam, super, wunderbar. Da, wo es wichtig ist, da, wo man sich auflehnen muss, kann auch mal unwichtig sein, ist mir egal. Aber aktiv Leute zu gefährden,
tja,
nur weil man meint, man hätte irgendwie ein Sonderrecht, ist es zum Weglaufen.
Ja, so ist das manchmal. Das kann man nicht immer kanalisieren, ne? Also was da nun gerade eben die Leute cool finden. Das ist halt schwierig. Tja, wie willst du das kontrollieren? Das ist, so sind es ja die Menschen. Du kennst das doch, wenn, guck mal, das ist doch wie mit kleinen Kindern, wenn du denen sagst, du sollst nicht auf die Herdplatte fassen.
Dann machen sie es.
Natürlich. Ja. Hm? Das ist so. Und was man nicht darf, findet man gerade cool.
Ach, ob das hier zutrifft.
Ich denke schon.
Meinst du? Es ist einfach nur so ein kindlicher.
Trotz, ja, das ist ein kindlicher Trotz. Ja, definitiv. Und das ist halt auch der Unterschied, glaube ich, zwischen dem zivilen Ungehorsam. Der zivile Ungehorsam ist ja politisch. Und dieses ist hier, ja, irgendwie auf eine Art natürlich auch politisch, klar, so gesehen als Abstraktum, wenn man so will, aber als Konkretum, finde ich, ist das einfach nur das ist kindlicher Trotz. In meinen Augen.
Auf jeden Fall ziemlich verantwortungslos, weil man kann sich auch echt, auch gegen genau die gleichen Regelungen kann man sich echt anders auflehnen.
Tja.
Tja. Keine Ahnung. Sektkorken knallen vielleicht. Oder so.
Ja. Alles nicht so einfach. Und sie haben ja noch ihre Sachen vom letzten Jahr. Die sind hier, ob das dann immer so gut ist, weiß man auch nicht.
Ja.
Naja. Wir werden sehen. Man wird das,
Hauptsache, sie machen es einzeln. Hauptsache, sie machen es einzeln. Und nicht mit 200 Leuten im Gemeindehaus.
Ach so, ja. Ja, da weiß ich noch nicht so. Also ich glaube nicht, dass das am Brandenburger Tor unbedingt so voll sein wird, weil da werden sie schon aufpassen, dass das nicht passiert. Hm. Weil sie sich natürlich auch damit rechnen müssen, dass die Presse das sofort sieht und denkt und das natürlich auch dann eben entsprechend viral geht. Oder überhaupt auf den großen Plätzen in den großen Städten, da wird nichts passieren, da passen die schon auf. Aber dass es irgendwo Ansammlungen von Leuten gibt, davon bin ich überzeugt.
Hm.
Ja. Also, das glaube ich schon. Ja, also insofern, man darf gespannt sein. Ja, ich kann nur sagen, also ich, gen Ende des Jahres sozusagen, beziehungsweise kurz vor Weihnachten, also kurz bevor der Urlaub war, ich war so durch. Ich hatte wirklich nichts mehr an Energie. Ich war schlicht leer. Nachdem, ich hatte dann noch eine Bausteinprüfung am letzten Tag und danach war wirklich gähnende Leere in meinem Hirn. Da war wirklich nur noch bzzzt, bzzzt, also wirklich, mehr war da nicht mehr. Das war echt unfassbar. Man, ich habe mich mal so, die Augen waren geschwollen, also ich sah aus, es war echt unfassbar. Obwohl ich immer gut schlafe eigentlich. Ich habe nie das Gefühl, dass ich nicht genug geschlafen hätte oder irgendwie so. Ich war einfach, einfach nur durch. Das ist auch krass. Auch ein Erlebnis, was ich so noch nie hatte.
Ich kann das nachfühlen. Ich war auch sehr, sehr leer. Ganz viele Überstunden im Dezember und ganz viel Hektisches zu tun. Alle sind durchgedreht. Das ist normal im Dezember, das ist jedes Jahr so. Aber mit Corona war es irgendwie und auch super Homeoffice, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich gerne im Homeoffice, aber das war besonders anstrengend, weil man so durchgängig im Zugriff ist jetzt, wenn alle plötzlich, also wenn alle jetzt so digital unterwegs sind, hat man plötzlich viel mehr, viel kurzfristigere Angelegenheiten, ist mein Eindruck. War am Anfang von Corona nicht so, da war es wunderbar still, bis alle ihre Zooms und ihre Handys bedienen gelernt haben. Aber ja, jetzt zum Ende des Jahres hatte ich den Eindruck, das wurde sehr, sehr viel. Also,
okay.
Wenn man in so einem Job ist, wo man für Leute arbeitet und dann auch noch zusätzlich für Kunden oder Auftraggeber, ja, dann kann sich das schon mal auftürmen. Also, da waren so ein paar Tage dabei, wo ich echt nur, wo ich telefoniert habe. Währenddessen rief jemand anders an. Als ich aufgelegt habe, habe ich den dann schnell zurückgerufen. Währenddessen rief aber jemand anders an. Dann schrieb jemand eine Chatnachricht, bevor ich überhaupt den nächsten wieder zurückrufen konnte. Und an dem Punkt wusste ich auch schon längst nicht mehr, was ich eigentlich vorher gemacht hatte, bevor der erste angerufen hatte. Also, davon hatte ich mehrere im Dezember. Und ich bin auch sehr froh, dass dann mein Urlaub war. Ja. Bin froh, dass ich bei all dem mir nicht so viel merken musste wie du. Also, dass dann noch alles lernen und behalten und den Klausuren wiedergeben. Nee. Also, nee.
Ja, das ist auch ziemlich erschöpfend. Das ist wirklich, also, es hat aber auch nichts mit dem Homeoffice zu tun. Das ist einfach zu viel in zu kurzer Zeit, muss man einfach so sagen. Also, das Konzept, finde ich, ist so mittelprächtig. Naja, ist einfach zu viel. Vielleicht liegt es auch im Alter. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Aber es ging ja allen so bei uns, also insofern schwierig.
Ja, ihr seid recht gemischt, ne, vom Alter her.
Ja, ja. Zwischen Anfang 30 und 50 sind wir alle so.
Ach, Anfang 30, da ist man ja auch schon so verstaubt, da ist mit Lernen. Nein, natürlich nicht. Also auch im Alter kann man noch hervorragend lernen, ja, ja. Man ist halt nicht mehr so gewohnt, ne? Man ist nicht mehr gewohnt, so viel Neues auf einmal aufzunehmen.
Ja. Und,
unter Druck wiedergeben zu müssen.
Das ist, und das Hirn ist auch nicht mehr so schnell. Also die Merkfähigkeit lässt einfach nach. Das ist, du kannst einfach nicht mehr so gut memorieren, wenn du 50 bist. Das lässt einfach nach. Das ist einfach so. Also was andere sich mit 30 einmal angucken, das muss ich mir schon dreimal angucken dann vielleicht.
Jedes Mal, wenn du sowas sagst,
kriege ich Angst. Ja, das ist halt der Gang der Dinge.
Das Gedächtnis wird noch schlimmer.
Nein, noch das schlimmer. Ist halt, da machst du nichts. Das willst du dann.
Ich habe schon das Gedächtnis einer 85-jährigen Demenzpatientin. Mann.
Das habe ich mir auch immer gedacht. Meine Ärztin hat damals immer gesagt, Herr Martinsen, Sie haben keine Demenz, das ist einfach nur, Sie haben zu viel im Kopf.
Okay, das ist eine positive Erklärung.
Das ist alles. Also das hat damit nichts zu tun. Das ist aber der Gang der Dinge einfach. Da kannst du nichts dran machen. Wir hören ja auch nicht mehr so gut wie mit 12.
Ja, klar.
Hallo, so ist das nun mal. Wenn man älter wird, dann gehen die Dinge weg. So, das, dafür kriegst du neue Dinge dazu. Erfahrung.
Ja. Ne? Weisheit, reine Weisheit.
Ja, zum Beispiel. Also,
aber schon, ja, klar.
Man weiß mehr, sich Sachen einzuteilen. Man kann dafür auf andere Art besser lernen. Also das ist nicht so, dass junge Menschen an sich besser lernen können. So insgesamt. Die lernen nur anders halt. Und ich lerne vielleicht nicht mehr so schnell, aber dafür habe ich vielleicht bessere Wege gefunden, wie ich lerne. Vielleicht weiß ich besser, wie ich das machen kann, weil ich einfach besser, weil ich mich besser kenne, als junge Menschen sich kennen, zum Beispiel. Mhm. Besser weiß, wo es, was wie geht und was nicht geht. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist so.
Das ist wahr. Und du machst jetzt wahrscheinlich bessere Pizza als vor Jahrzehnten. Das heißt, das hilft ja. Und Kekse, die helfen beim Lernen auch ganz hervorragend, habe ich gehört.
Mhm. Das stimmt. Auch das. Auch das. Apropos Kekse. Wenn man großes Glück hat, dann hat man eine tolle Podcast-Freundin, so wie dich. Dann hat man nicht nur tolle Kekse. Also ich kann euch nur empfehlen, macht Podcasts mit tollen Menschen, dann kriegt ihr Kekse. Also jedenfalls, ich krieg das. Freundet euch mit tollen Menschen an, dann bekommt ihr Kekse und tolle Dinge zu Weihnachten. Das ist schön. Ihr dürft euch darüber freuen, weil wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr über Erik Satie sprechen. Das kann ich euch schon mal sagen. Also.
Ach, sehr gut. Ihr dürft dann bei mir meckern. Ich bin schuld.
So ist das. Ja, und damit wären wir auch beim Thema nächstes Jahr. Also zumindest kurzfristig. Ihr habt es vielleicht schon erahnen können und wir haben es ja auch schon mal hin und wieder angedeutet. Wir machen es kurz. Gesehen und gelesen gibt es nicht mehr. Ja.
Genau. Wir haben es, explodieren lassen. Wir warfen kleine Bomben. Wir hatten ein paar gute Jahre miteinander und jetzt ist es auch gut so.
Ja, wie immer, ne? Sie gehen den Weg aller Kategorien oder Rubriken, die wir jemals hatten.
Ach, haben aber lange gehalten. Also,
ja, das stimmt, von der ersten Sendung.
Ja.
Ja,
doch. Der Feuilletöner, auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Nee, auch der Quasseldinger.
Echt?
Ja, gelesen hatten wir schon immer.
Ha. Ja, dann wurde es ja sowieso Zeit.
Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist gehört jetzt.
Ah, also die Feuilletöner haben jetzt die Midlife-Crisis und tauschen ihre, ihre alten Rubriken gegen junge, nicht Sekretärin aus, nein, nein, bleiben bei ihren wohlgewonnenen Rubriken, nämlich gehört.
Genau. Was nicht so alt ist, ist verkostet. Das ist klar. Das ist noch nicht so alt. Das ist eine relativ junge Rubrik. Aber gesehen und gelesen sind jetzt da, wo die Sau der Woche auch schon ist und so Sachen halt.
Hätte ich schon verdrängt. Oh Gott.
Ja, die gab es auch mal. Ja, also.
Ja, siehst du, hätten wir die weitergemacht, dann wüsste ich jetzt, was das Flausch nichts Gutes mehr ist und was Schmunzeltwitter heißt. Also.
Ja, das stimmt. Das hatten wir in der Pre-Pre-Show schon besprochen, dass ich jetzt weiß, was Flausch und Schmunzeltwitter ist. Das habe ich auch Monate nicht, Jahre nicht begriffen. Das Flausch und Schmunzeltwitter kannte ich überhaupt nicht, den Begriff. Und Flausch, das war es ja früher bei Twitter vor, 6, 7 Jahren oder so. Als wir noch junge Twitterer waren. da war das ja positiv konnotiert und mittlerweile ist das ja komplett ins Negative umgedingst. Also das habe ich ja alles überhaupt nicht gewusst.
Ich auch nicht. Ich habe diese Entwicklung verpasst.
Ich finde
das auch
total.
Sehr schade, denn ich mag Flausch. Also physisch wie auch psychisch. Man darf es nicht übertreiben, wie mit allem, ist klar. Aber Mann.
Ja, aber ich weiß auch nicht. Es gibt Flausch-Twitter und Schmunzel-Twitter. Das habe ich jetzt gelernt und das ist nichts Gutes. Das habe ich auch gelernt. Vielleicht habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden. Das kann auch sein. Aber das ist, es ist schwierig. Twitter scheint mir sowieso sehr viel komplizierter geworden zu sein, seitdem es von so vielen Menschen genutzt wird, wie niemals zuvor, glaube ich. Insofern, schwierig. Ansonsten, ja, gibt es, also Werder hat zweimal hintereinander gewonnen, das ist schön.
Sehr schön.
Das freut mich. Dennoch ist man natürlich eher im unteren Drittel der Tabelle, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten.
Ja.
Also leider nicht ganz so souverän, wie ich mir das erhofft hatte, aber auch nicht so unsouverän, wie ich es befürchtet hatte. Also insofern passt schon. Einigermaßen so mittendrin und nicht nur dabei. Was weiß ich, keine Ahnung. Am Ende sollte es reichen, hoffe ich. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ihr müsst euch also jetzt mal darauf einstellen, alle die, die uns wegen Gelesen bis jetzt gehört haben, tja, gibt's nicht mehr. Ist halt so.
Eventuell, wenn ihr ein musikalisches Hörbuch aufnehmt, dann könnten wir mal drüber reden.
Ja, es kann schon mal sein, dass wir über ein Buch sprechen, vielleicht was Musikerbiografie oder so im Laufe der Sendung, wenn es sich anbietet. Und die Philosophie wird uns auch erhalten bleiben. Das schon. Da werden wir uns nicht ganz von verabschieden. Aber es wird kein Gelesen mehr geben, weil das ist uns zu anstrengend. Das ist einfach so. Es ist einfach mit Zeitaufwand verbunden und die Zeit haben wir einfach nicht. Das ist der Grund dafür. Also der Grund ist nicht, dass wir nicht mehr lesen mögen. Der Grund ist einfach, dass es zeitlich nicht mehr möglich ist. Also sagen wir mal so, Frau Eichler hat angeboten, Gelesen wegzudingsen und daraufhin habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe gesagt, okay, dann ist es Gesehen auch nein. Weil das ist für mich sowieso immer noch nur eine Qual gewesen.
Ja, und es ist beides wirklich zeitintensiv. Ne? Ja, so ein Album zu hören von 40 bis 60 Minuten, das kann man auch in Ruhe schön dreimal hören und sich Notizen machen.
Ja, das stimmt.
Für die Viertelstunde, die wir drüber reden. Und ein Buch zu lesen dauert dann irgendwie Tage.
Ja.
Für die gleiche Menge Sendung, das ist schon anstrengend, ja.
Genau, das ist einfach so. Und das ist
war auch toll, wir haben echt tolle Bücher gelesen.
Haben wir.
Hören wir später auch noch mehr von in der Sendung, aber ja, anstrengend.
Oh, der Bachmann-Preis bleibt uns natürlich auch erhalten, ne? Also keine Sorge.
Oh ja.
Den machen wir natürlich trotzdem. Keine Frage, also. Aber gelesen an sich gibt es nicht mehr. Das ist halt so. Wir werden also zukünftig 3 Alben pro Sendung besprechen. Und verkostet bleibt natürlich auch. Das ist so das, was jetzt zukünftig auf euch zukommt. Und hin und wieder mal Philosophie. Das ist das, was in den nächsten Monaten auf euch zukommt. Die normale Durchschnittssendung ist 3-mal gehört und 1-mal verkostet. Damit werden wir natürlich HörerInnen verlieren. Dessen nicht mehr bewusst, aber das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben schon so oft die Disco leer gespielt.
Ja, das ist Evolution. Du, das nennt sich Evolution.
Ja. Das ist, ist so. Einige werden uns hinter sich lassen, andere werden uns neu entdecken. Das ist einfach der Gang der Dinge. So wie immer in den letzten Jahren. Also, ja. Das fängt auch gleich mit der übernächsten, nicht mit dieser, sondern mit der nächsten Sendung dann an, die dann im Januar erscheinen wird. Da wird es dann genau so losgehen und damit wird es auch genau so weitergehen. So ist das. Rechnet also nicht mit neuen Büchern, die wird es nicht mehr geben. Wir haben allerdings noch Bücher hier, also ich habe noch ganz viele Bücher, die teilweise noch verschweißt sind. Was machen wir mit denen?
Die könnten wir eigentlich verlosen.
Ja, ne?
Ja. Könnten wir doch direkt mal bei Twitter oder so
zu. Also da sind Sachen von Günter Grass dabei, da sind Sachen, also da sind ganz viele Sachen dabei. Auch schöne Sachen, also wirklich richtig tolle Sachen auch, muss man schon ehrlich sagen. Also ja, wer so Interesse hat an Büchern, ich weiß gar nicht, sollen wir die verlosen oder verschenken oder wie machen wir das denn?
Wir können wieder eine total schwere
Frage
stellen.
Oh ja, lass uns das machen.
Und dann verlosen wir an die beste Antwort.
Ja.
Oder so, ne?
Ja, können wir so machen, aber was?
Wir könnten fragen, was die Lieblingsautoren unserer HörerInnen sind.
Ja, das ist eine gute Idee.
Oder wir können gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und fragen, was die Lieblingsliteratursendung unserer HörerInnen sind, denn dann können wir direkt welche empfehlen für alle, die gelesen vermissen.
Ja,
die können dann trotzdem uns weiterhören und zusätzlich noch irgendeinen guten Literaturpodcast.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ne? Outsourcing.
Sehr gut. Und ihr könnt natürlich auch auf Bücherstadt-Kurier gehen.
Oh ja, immer.
Ne? Die immer. Machen auch sehr viel mit Kultur. Wie heißt das andere? Schräglesen? Schräglesen?
Schrecklesen, ja.
Genau, da geht ihr hin. Das ist super. Und hier natürlich Clue Writing. Das ist auf jeden Fall schön und gut und macht Spaß. Also da könnt ihr dann stattdessen hingehen, also statt uns zu hören, in der Zeit sozusagen die Zeit, die ihr dabei gelesen, einspart. Und die Bücher müsst ihr dann ja auch nicht mehr lesen, die wir vorstellen. Könnt ihr da hingehen und die Bücher lesen. Das ist auch gut. Ja genau, lass uns das doch. Die sollen uns da empfehlen, was die so für Literatursendungen lesen oder Blog, was für tolle Literaturblogs es gibt und was für tolle Literatursendungen es gibt. Schreibt uns das bei Twitter, bei Facebook, bei überall, Instagram. Kommentiert unter der Sendung oder dem Sendungsbeitrag und natürlich auch bei uns auf dem Blog. Kommentiert einfach, was ihr davon toll findet und dann müssen wir uns irgendwie noch austauschen, was die Adresse angeht und dann können wir gucken, was wir euch da zukommen lassen. Machen wir das so, oder?
Sehr gut.
Sehr gut. Ja, dann wollen wir in die Sendung starten.
Mhm. Sehr gut, da muss ich jetzt, oh Gott, Umgewöhnung. Okay. Auf geht's in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Ihr hört Jennifer Eichler und
Thorsten Martinsen.
Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows findet ihr außerdem im Internet unter feuilletone.de. Dort stehen auch Spendeninfos für alle unter euch, die uns und diese werbefreie Sendung unterstützen möchten. Wir nehmen heute die letzte Sendung im Jahre 2020 auf. Einige von euch werden diese Sendung erst im Jahre 2021 hören. Dennoch schließen wir hiermit das Jahr ab. Wir haben bis hierhin überlebt, 2020, ein ganz besonderes Jahr. Wie immer am Ende des Jahres geht es aber auch heute wieder eine ganze Folge lang darum, unsere Besten des Jahres zu wählen. Das heißt, wir stellen unsere 3 liebsten Bücher und unsere 5 liebsten Alben des Jahres vor. Und ihr, liebe HörerInnen, habt in den letzten Wochen natürlich ebenfalls gewählt und wir werden auch eure Besten des Jahres heute vorstellen. Möchtest du mit unseren HörerInnen Büchern anfangen?
Dann fangen wir einfach mal mit den Büchern des Jahres der HörerInnen an. Da haben wir 2 dritte Plätze, nämlich zum einen mit jeweils 11% Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst und Sigrid Núñez, Der Freund. Jeweils mit 11% auf dem 3. Platz.
Sehr gute Wahl. Wir haben auch einen geteilten 2. Platz, nämlich Anna Stern mit Das alles hier jetzt und Cornelia Travnicek mit Feenstaub. 2 ja, uns eigentlich sehr bekannten Autorinnen aus dem Bachmann-Umfeld.
Stimmt. Bachmann-Preis-Umfeld. Das stimmt. Ja, wir haben natürlich auch einen Platz 1. Das ist nicht so ganz überraschend. Mara Pfeiffer, Vergiftete Hoffnung mit 33%. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Ganze hier ist natürlich eine Internetabstimmung gewesen und da haben die, die im Internet ein bisschen aktiver sind, natürlich auch einen kleinen Vorteil. Insofern ist das verdient, völlig verdient. Mara Pfeiffer, Vergiftete Hoffnung. Toller Roman. Herzlichen Glückwunsch. Super. So, dann geht es jetzt darum, dass wir vorstellen, unsere Bücher, unsere 3 Bücher des Jahres 2020. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich anfangen oder?
Ja, starte mal mit deiner Nummer 3.
Na gut, dann mache ich das mal. Ja, dann bleiben wir nämlich gleich beim 1. Platz der HörerInnen. Bei mir ist nämlich auf Platz 3 eben jene Mara Pfeiffer und Vergiftete Hoffnung. Besprochen haben wir das Ganze in Episode 364. Ja, und im Grunde genommen kann man sagen, dass das Buch da weitermacht, wo der erste Roman aufhörte. Auch hier gibt es wieder einen Kriminalfall, der gelöst werden will. Diesmal geht es um den Mainz 05-Profi Finn Ringer, dessen geplantes Coming-out ihr bester Freund im ersten Roman mit dem Leben bezahlen musste. Der erzählt ihr dann aber von Ogonna Okori und dann ist ihre Neugierde geweckt. Sie ist ja wie im ersten Roman dann von Neugierde durchdrungen und muss dem Ganzen natürlich nachgehen und stürzt sich natürlich sofort in diese ganze Geschichte. Dankbar auch eben den privaten Schwierigkeiten zu entkommen, denn ihr Freund möchte mit ihr zusammenziehen, was ihr gar nicht so richtig recht ist. Sohn Luca möchte eine zweite Katze haben, wer will es ihm verdenken? Und dann fordert der Vater von Luca auch noch das Sorgerecht für eben jenen. Alles also nicht so einfach. Ich finde, das Buch ist genauso toll geschrieben wie der erste Roman. In diesem Fall fand ich sogar die private Geschichte, die sich um Joe rankte, viel spannender als den eigentlichen Fall, von dem der Roman ja handelt. Also fand ich toll. Ich fand das immer super spannend, wenn dann endlich wieder die privaten Sachen kamen. Hab dann teilweise gedacht, ja, ist ja ganz interessant der Fall, aber können wir jetzt wieder wissen, was hier, was da jetzt passiert? So, also es ist ein Buch, wieder mal ein Buch, was man den Menschen schenken sollte, die bis jetzt noch nicht gern lesen. Denn danach fangen sie garantiert damit an, zumindest werden sie schon mal den ersten Roman lesen wollen, wenn sie diesen hier gelesen haben. Dann kann die natürlich auch genau umgekehrt in umgekehrter Reihenfolge lesen. Das ist also mein Platz 3, Vergiftete Hoffnung von Mara Pfeiffer.
Da habe ich mir aus Versehen sehr leicht gemacht, denn mein Platz 3 ist auch Mara Pfeiffer, Vergiftete Hoffnung. Sehr schön, hatten wir das schon mal in dieser Sendung?
Ja, oft.
Du hast schon so vieles gesagt. Es ist eine unheimlich gelungene Mischung aus Krimi und persönlichem Drama, spielt wieder im Umfeld des Fußball. Und erneut hat es geschafft, wie schon der Vorgänger Im Schatten der Arena hieß der, hat es geschafft, mich in den Bann zu ziehen und mich herrlich zu unterhalten, obwohl ich sowohl das Genre als auch das Thema als auch das Setting normalerweise eigentlich nicht freiwillig aus dem Bücherregal gezogen hätte. Bei Mara Pfeiffer bin ich mir mittlerweile jetzt nach diesen zwei Romanen sicher, dass ich mich auf Qualität verlassen kann und ein Buch bekomme, das ich in einem Stück weglesen möchte und das so lebendig und kurzweilig und trotzdem vielschichtig erzählt wird. Hervorragend. Toller dritter Platz.
Ja.
Dieser Roman musste mit in die Shortlist oder vielmehr mit aufs Treppchen. So.
Definitiv. Also Bronze für Mara Pfeiffer in beiden Fällen. Mhm. Auf Platz 2 habe ich einen Roman. Da geht es um eine Gruppe von Freunden. Da geht es um den Verlust einer geliebten Person und die daraus folgende Ohnmacht und das Überwinden des Ganzen. Es werden hier zwei Stränge parallel erzählt. Ein Erzählstrang erzählt die Geschichte vor dem Tod der Verstorbenen, der andere den, nachdem sie gestorben ist. Und auf den letzten Seiten wird dann die Geschichte zu Ende erzählt. Dann verbindet sich das Ganze sozusagen und schließt den Roman ab. Wunderbar gezeichnete Figuren zeichnen diesen Roman aus. Die Autorin mag ihre Figuren, von denen sie im Roman erzählt, von denen der Roman handelt. Das finde ich immer ganz wichtig. Diese Art des Erzählens, die kannte ich so noch nicht, diese Art von Parallelgeschichte, wie sie das so wunderschön ineinander gewoben hat und wie die Geschichte trägt. Obwohl es ja um Verlust geht, habe ich in der Folge damals gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass der Verlust zwar wichtig ist für den Strang natürlich des Romans, aber dass diese Art des Erzählens so stark ist, dass es selbst den nicht gebraucht hätte. Ein wunderschöner Roman, und zwar Anna Stern, das alles hier jetzt besprochen, haben wir das Ganze in Episode 360. Mein Platz 2.
Mein Platz 2 ist Sigrid Nunes geworden, der Freund. Hm. Dieses Buch haben wir in der Folge vom 24. April besprochen, das ist schon eine ganze Weile her. Und irgendwie ist es mir wieder in die Hände geraten und ich muss sagen, ich habe das rückblickend noch mehr genossen als noch währenddessen. Der Freund ist ein wunderschönes und irgendwie sehr modernes Buch über Trauer, über Abschied, über gegenseitige Heilung. Also da haben wir schon Parallelen zu Anna Stern. Aber irgendwie auch über die genauso lustige wie manchmal eben auch tiefgründige Beziehung zwischen Mensch und Hund. Denn in diesem Roman geht es um eine Ich-Erzählerin, die in New York lebt, die Schriftstellerin ist und die um ihren jüngst verstorbenen besten Freund trauert, der Selbstmord begangen hat. Und sein Hund trauert ebenfalls, wie das Hunde so machen. Dieser Hund wird nun der Ich-Erzählerin vermacht. Es ist eine riesige Dogge, das hätte eigentlich nicht klappen müssen, aber die beiden schaffen es, sich gegenseitig zu trösten und ein bisschen, ja, sich zu heilen. Also ich hatte wirklich viel Spaß beim Lesen, auch später nochmal beim Durchblättern. Habe die ein oder andere Träne verdrückt und ich muss rückblickend sagen, dass ich dieses Buch doch sehr genossen habe. Sigrid Nunes ist eine ausgesprochen gute Schriftstellerin, die hier ihr handwerkliches Geschick mit viel Herz und viel Witz in eine anrührende und gleichzeitig unterhaltsame Geschichte verwandelt. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil wir so viele wichtige Bücher, also im politischen Sinne wichtige Bücher, mit auf der Shortlist hatten. Und ich habe mich diesmal für Der Freund entschieden, weil es gleichzeitig auch, gerade in einem Jahr wie 2020, so leicht zu lesen war und so wenig Trotz, dass es um Trauer ging und dass vieles auch schwer war in diesem Roman, aber ich wollte etwas, was auch unabhängig von dieser traurigen Schwere, die über der Welt gerade liegt, funktioniert aus irgendeinem Grund. Und das war der Freund. Also es hat mir einfach, das war ein schöner Eskapismus und damals im April brauchten wir den noch gar nicht so dringend wie jetzt.
Ja, das stimmt. Dann Trommelwirbel für Platz 1 und wie das oft so ist, es ist ein Buch, bei dem ich echt Anlaufschwierigkeiten hatte, weil es anfänglich den Anschein machte, auf mich jedenfalls, als handelte es sich um einen originären Fantasy-Roman. Die ersten 15 bis 20 Seiten hatte ich so wirklich meine Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Einen Canetti-Moment oder diesen Canetti-Moment, der mich schon nach den ersten Sätzen dieses Buches eben jenes zu Ende lesen mag, hatte dieses Buch für mich erstmal nicht. Also legte ich das Buch erstmal weg, las es am nächsten Tag weiter und nach der Hälfte des Buches konnte ich es dann nicht wieder weglegen. Dann passierte das Gegenteil, weil die Geschichte so spannend war, dass es nicht mehr ging. Also wollte ich es eigentlich weglegen dann und konnte es nicht mehr. Nach 2 Stunden hatte ich dann den Rest des Buches schlicht einfach durchgelesen. Es war dann auf einmal zu Ende und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Es ist ein unfassbar starkes Buch, was mich mehrmals zu Tränen rührte. Es geht nämlich in diesem Buch darum, und mehr verrate ich über dieses Buch auch nicht, wie wir mit Menschen umgehen. Und zwar mit Menschen, die zu uns kommen. Dieses Buch muss gelesen werden. Es ist unfassbar gut geschrieben. Dass die Autorin, die dieses Buch geschrieben hat, schreiben kann, wissen wir seit unserer ersten Folge. Und damit ist auch klar, was Platz 1 bei mir ist, nämlich Feenstaub von Cornelia Trafnicek, besprochen in Episode 338. Herzlichen Glückwunsch, Rosianna. Erster Platz, Gold.
Sehr verdient. Bei mir musste Cornelia Trafnicek in die sozusagen Honorable Mentions rücken. Und ich habe diesen Roman auch unheimlich genossen. Und durch, wie sagt man, ich will nicht sagen ertragen, das klingt so negativ, aber diese Mischung aus dieser malerischen Sprache und dieser harten Geschichte hat mich auch sehr begeistert. Dennoch musste ich meinen ersten Platz an Anna Stern geben. Das alles hier jetzt ist letztendlich mein Buch des Jahres geworden, weil es so herrlich mit Form und Sprache zu spielen weiß, die sich tatsächlich, also etwas, was sich tatsächlich innovativ anfühlt in der Literatur, habe ich schon lange nicht mehr in dieser Form gehabt. Trotzdem erzählt es eine anrührende und interessante Geschichte von kollektiver Trauer zur Geschichte, hast du ja vorhin schon einiges gesagt. Gleichzeitig ist die Geschichte aber noch nicht mal weit hergeholt. Also man muss hier nicht irgendwie hochtrabende Konzepte fahren, um diese sprachlichen Spiele machen zu können. Und dann hat sie noch mitten im Buch diese tolle Wende, wo das Notizbuch weggelegt wird und plötzlich der Roman ein ganz anderer wird und linear erzählt wird ab dem Punkt. Hervorragend gemacht. Und das hat mich sehr begeistert. Das war sowohl handwerklich als auch inhaltlich, ja, in diesem Fall auch als auch persönlich, denn Anna Stern hat uns ja auch in der Bachmann-Preisfolge durchaus begeistert. Das ist für mich dieses Jahr das goldene Buch.
Ja, sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Da haben wir drei, ja, wir haben Anna Stern gemeinsam, ne? Ja, genau.
Und Mara Pfeiffer. Genau, auf Platz 3.
Ach ja, stimmt. Ja, Mensch. Guck mal an. Waren wir uns wieder relativ einig.
2 von 3.
Ja, stimmt. Ja, das wird bei den Alben, glaube ich, ein bisschen anders sein.
Ja, ich glaube auch.
Was ein gutes Stichwort ist, ist wieder eine hervorragende Schweineüberleitung zu den Alben des Jahres. Und wir beginnen wie immer mit den HörerInnen. Die haben gewählt. 5 Alben konnten sie wählen und sie haben gewählt. Fleißig haben sie gewählt. Wir haben nämlich 3 vierte Plätze, 1 dritten, 1 zweiten und 1 ersten Platz. Man konnte sich also offensichtlich hinten raus nicht ganz entscheiden.
Die vierten Plätze sind einmal Deftones, Ohms, Travis mit 10 Songs.
Habe ich nicht mitgerechnet?
Ich auch nicht. Und Catatonia mit City Burials. Damit habe ich gerechnet.
Ich auch.
Die mussten mit in die Top 5. Alle mit 7% auf dem vierten Platz.
Auf dem dritten Platz, nicht so überraschend für mich, fand ich jedenfalls nicht, A.A. Williams Forever Blue mit 11%.
Auf dem zweiten Platz, auch nicht so überraschend, Fiona Apple mit Fetch the Bolt Cutters. 14%.
Genau. Und ein bisschen überraschend finde ich schon, Phoebe Bridgers Punisher auf Platz 1 mit 21%. Das hätte ich nicht gedacht.
Sehr gut. Also Fiona Apple und Phoebe Bridgers habe ich jetzt auch ein paar Mal im Musikjournalismus, ja, im einschlägigen schon, auf den Listen gesehen, der besten Alben. Also die haben da so einen Nerv getroffen.
Ja, scheint so. Scheint tatsächlich so, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. A.A. Williams vielleicht ein bisschen weiter oben erwartet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich denke ja immer, unsere HörerInnen hören uns, weiß ich nicht. Aber erfreulicherweise haben die dann doch noch so einen ganz eigenen Drive da so. Travis hätte ich da nie erwartet, so weit oben. Deftones auch nicht unbedingt. Finde ich schon sehr spannend. Also ja, sehr interessante Wahl der HörerInnen. Zeigt einfach, dass die unheimlich guten Musikgeschmack haben, der erfreulicherweise auch nicht dem unseren zu 100% entspricht, was ich immer sehr, sehr erfrischend finde. Finde ich sehr schön. So, und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt bin ich wirklich, 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 wirklich doll gespannt, was jetzt passiert. Also magst du anfangen?
Ja, vielleicht kann ich mal kurz einleiten mit meinem etwas enttäuschenden Prozess für die Alben dieses Jahres. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe alles nochmal gehört. Sich das vorstellen wie so ein Zusammenschnitt in so einem Film von so einem verrückten, genialen Professor, der irgendwelche Formeln an die Tafel kritzelt und dabei langsam wahnsinnig wird. Dann hatte ich meine Top 5 und dann gucke ich in die Ergebnisse unserer Hörerin und denke mir, toll. Ich habe nicht die gleichen, aber sie überschneiden sich doch schon erstaunlich. So, und ich dachte, ich wäre originell, war nix. Mein Platz 5, fangen wir mal damit an. Mhm. Mein Platz 5 ist eine Dame, die dieses Jahr so hervorragend verrückte Musik in den Mainstream geholt hat, dass sie zu Recht auf so vielen Top-Alben des Jahres-Listen stattfindet, nämlich Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Also da bin ich mit unseren HörerInnen eins. Wir haben das Album besprochen in der Folge vom 15. Mai, ist auch schon eine Weile her. Verrückte Rhythmen, das aber und verrücktes Klavier und verrückter Gesang und verrücktes alles. Ja, also die Frau heißt ja schon Fiona Apple McGaffey Maggart, der Name ist toll. So, das alles ist toll an diesem Album. Sie singt zwar relativ klassisch zwischendurch wieder, aber dann gibt es tollen Bass, es gibt tolles Songwriting. Es gibt einen Song mit Hundegebell. Mehr Hundegebell in der Musik, ich bin voll dafür. Also hervorragend.
Pink Floyd mag das.
Ja, ich mag Pink Floyd. Von daher, also das ist meditativ, das ist aufrüttelnd, wild und lieblich, habe ich damals in der Sendung gesagt. Und das ist so schön bunt, hervorragend. Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, mein Platz 5.
Sehr schön. Auf meinem Platz 5 ist eine Frau auch, die aus dem Nichts kam, die plötzlich da war und niemand wusste, wo die überhaupt herkam und was überhaupt los ist. Das, was sie macht, ist ein bisschen Post-Rock, ein bisschen Metal und ein bisschen Nick Cave und ein bisschen Leonard Cohen und vor allem tolle Melodien und eine unfassbar tolle Dynamik, Melancholie im Überfluss. Das Album macht tolle Dinge. Es handelt sich um eine Kombination aus Genres, die ich so noch nie gehört habe in dieser Kombination. Es ist ein richtig großes Album, ein wichtiges Album, zu Tränen rührend und doch voller Wärme und voller Zuversicht. Es ist ein bisschen so, als würde man die Musik von Olafur Arnolds Nils Frahm mit Sigur Rós, Caspian und Leonard Cohen kreuzen, habe ich damals gesagt in der Sendung. Und dieses Album gehört auf jede Liste und so auch auf diese. Das ist meine Meinung, auch wenn es auf viel zu wenig Listen drauf ist. Ich bin ganz erstaunt, dass es auf so wenig Listen drauf ist. Es hat eine Sanftheit und eine Wucht, die mich sofort in den Bann gezogen hat. Diese klassische Ausbildung, die A.A. Williams genossen hat, spielt hier eine sehr, sehr gewichtige Rolle, denn genau das passiert hier. Es wird Klassik mit Post-Rock und Folk gemischt und das auf eine Art, die mir jedenfalls einmalig erscheint und die ich so auch noch nie hörte. Ich bin also total verzückt von Forever Blue und A.A. Williams. Wir haben das Ganze besprochen in Episode 371 und die ist bei mir auf dem 5. Platz.
Hervorragendes Album. Ja. So, mein Platz 4, das war noch relativ einfach.
Okay.
Mein Platz 4 teile ich mir auch mit unseren HörerInnen. Das ist nämlich Catatonia mit City Burials. Mhm. Wir haben das Ganze gar nicht lange her besprochen in der Folge vom 19. November. Und Ich habe damals gesagt, es lohnt sich mehrmals zu hören. Das hat sich nur bestätigt. Ich bin auch mit dieser Platte eindeutig immer noch nicht durch. Die ist so vielseitig. Von härteren Rocksongs bis zu fast schon popartigen Refrains gibt es so viel zu hören. Aber vor allem innerhalb der Songs, da verstecken sich überall kleine Schätze. Man hat hier mal so ein metalartiges Gitarrensolo, eingängige Melodien, ein unerwartet spannendes Schlagzeug, dramatische Gefühlsbekenntnisse, dramatische, rührende Gitarren. Und es gibt keinen Song, der nicht irgendetwas ganz Besonderes hat. So ein kleines Goldstück, das man finden kann und was noch viel interessanter wird mit jedem Hören dieses Albums. Also City Burials war mein, eigentlich feststehender Platz 4. Hm. Das war gesetzt.
Mein Platz 4 sind die Erfinder des Eukalyptus-Bonbons am Stiel. Denn sie haben den Post-Punk quasi miterfunden. Und das ist ja schon mal was. Und die haben nach 44 Jahren nach der Gründung dieser Band also ein Album veröffentlicht. Und ich werde das nochmal sagen auf Platz 1. Es ist eine Band, die sich mit Händen und Füßen gegen jede Art von Erfolg gestemmt hat. Sehr erfolgreich bis jetzt, wenn ich das sagen darf. Und immer wenn ich diese Band höre, denke ich, ach guck mal, das geht ja auch. Das ist ja auch spannend. Mal eine ganz andere Art, die musikalischen Dinge zu verarbeiten. Die kommen mal wieder aus einer ganz anderen Ecke. Und das tut immer ganz gut, finde ich. Das ist mal ganz auflockernd. Und als ich dann den ersten Song hörte, und auch das werde ich nachher wiederholen, dachte ich mir, warum sind die nicht erfolgreicher? Und die Antwort lautet natürlich, weil sie nicht wollen. Denn, wie ich schon sagte, sie wehren sich tatsächlich mit Händen und Füßen gegen jede Art von Erfolg. Der erste Track auf dem Album Be Like Them, und jetzt ist es auch schon klar, macht von vornherein klar, dass es nicht darum geht zu gefallen. Im Grunde genommen sagt schon dieser Song nichts anderes als, alle, die keine Lust auf diese Art von Musik haben, können schon mal gehen. Tschüss, auf Wiedersehen. So, und jetzt, wo wir unter uns sind, kann es ja weitergehen, nicht? Und das ist eine Haltung, die ich unfassbar gerne mag. Weil Kunst, der Kunstwillen ist natürlich großartig und das ist eben Kunst, fertig. Es ist eines dieser Alben, bei denen man mal wieder zur Kunst gehen muss und die Kunst nicht zu einem kommt. Anstrengen ist hier das Stichwort, dann muss man sich eben mal anstrengen, fertig, so ist das eben manchmal. Das macht Kunst eben, dafür soll Kunst ja auch da sein. Dass Kunst uns einfach immer gefällt, ist nicht immer so toll. Also die muss auch schon anstrengen und fordern und manchmal auch uns ärgern, wenn man so will. So, also dieser Band geht es also nicht darum zu gefallen. Sie singen auf diesem Album zum Beispiel, dass alles anfing schlimm zu werden, als jemand anfing einen Popsong mitzusummen. Dieses Album ist voller Ironie und voller Distanz zu allen anderen und natürlich auch zu sich selbst. Und wer in den 80ern mit Post-Punk sozialisiert wurde, wird hier seine Freude haben. Es gibt eine schöne Fade to Grey Hommage auf diesem Album. Es ist einer der besseren Alben dieser Band. Ich bin sogar der Meinung, es ist einer der richtig guten, sonst wäre es ja auch nicht in dieser Liste. Es ist das zweitmeistgehörte Album in diesem Jahr von mir. Und es ist Mindhive von Wire, besprochen haben wir es in Episode 354 und Frau Eichler hat dieses Album nicht wirklich gemocht.
Deswegen ist es auch nicht mehr Platz 3. Aber ich finde die Haltung auch sehr gut, wenn man vorneweg direkt weiß, okay, goodbye. Das mochte ich auch in der Uni immer sehr, wenn die Referenten und Referentinnen am Anfang schon mal gesagt haben, so, diese 10 Bücher müsst ihr lesen, sonst seid ihr raus. Okay. Bin dabei, oder nicht? Mein Platz 3. Also, dieses Album ist unheimlich originell und es ist auch gleichzeitig wunderschön. Irgendwie hat es diese Künstlerin geschafft, etwas zu machen, was wirkt wie dudeliger Singer-Songwriter-Pop, aber so viel mehr ist und irgendwie alles kann. Und ich hätte dieses Album schon allein wegen des letzten Songs in die Top 5 dieses Jahres wählen müssen. Dieser letzte Song heißt I Know The End. Und die Rede ist natürlich von Phoebe Bridgers und dem Album Punisher. Was für eine wahnsinnige Explosion musikalischer Gefühle. Was für ein kreatives Finale. Also I Know The End, kommt mir Gänsehaut, wenn dieses Album zu Ende ist, kurz bevor das Repeat greift und das Album von vorne anfängt. Es ist so schön, es ist wunderschön, es ist nachdenklich, es hat zauberhafte Melodien, es hat eine echt spannende und moderne Produktion, die mir sehr gut gefallen hat. In diesem Jahr habe ich, erst habe ich Jacintis kennengelernt, ne? Von so einem gewissen Podcast-Menschen hier am anderen Ende dieser Leitung. Und plötzlich habe ich offenbar, ich weiß nicht, ob das zusammenhing, aber im Laufe dieses Jahres wirklich nicht nur Sintis lieben gelernt, sondern auch gewisse Aspekte moderner Produktion sehr lieben gelernt. Das war irgendwie so eine Lernkurve, ich weiß es nicht. Und Phoebe Bridgers setzt das extrem gut ein, finde ich. Da gibt es ganz kleine, subtile Effekte und Einspieler, schöne Arrangements natürlich. Aber das macht diese Songs, die von vornherein schon gut geschrieben sind, noch viel interessanter und bedeutungsvoller, fügt irgendwie Ebenen hinzu und so ein bisschen wird es auch zum, nicht Puzzle, aber so ein Entdeckungsspiel. Denn das ist eines dieser Alben auch, die man wie bei Catatonia, City Burials, nur noch viel effektiver, die man immer wieder hören kann und man hört immer wieder neue Levels, Ebenen, Kleinigkeiten und ja, dann noch ihre Engelsstimme bei vielen Titeln hervorragend. Also ich war so angetan, es ist ein herrliches Spätsommeralbum gewesen, das war schon eigentlich im Herbst, denn wir haben es im 2. Oktober in der Sendung besprochen, funktioniert auch noch nach Weihnachten, habe ich festgestellt, also Punisher, meine Nummer 3, mein Bronzealbum.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dieses Album wuchs im Laufe der Zeit bei mir immer mehr. Das war erst gar nicht in der Liste der besten 5 und zack, ist es dann auf Platz 3 gelandet. Und wie kam es nun dazu? Also ich fand es von Anfang an toll, fand aber zunächst andere Sachen irgendwie toller. Ich musste es mehrmals hören, damit es so richtig einschlug. Hier mischen sich Folk, Indie und Emo miteinander. Wobei es sich bei diesem Album um ein Album handelt, was irgendwie für sich allein steht, denn es ist melancholisch. Ist was, was ich sehr mag. Es ist atmosphärisch, etwas, was ich auch sehr mag und es erzählt Geschichten, was ich ebenfalls mag. Es geht auf diesem Album darum, nicht zu wissen, wie etwas ist. Es geht um den Zweifel. Der wird hier fast schon gefeiert. Vielleicht kann man das von diesem Album in die nächsten Jahre mitnehmen, denn nichts ist besser als der Zweifel. Menschen, die genau wissen, wie es geht und ihre eigenen Fakten fernab der Realität haben, haben wir wahrlich schon genug. Und dass Jenny Lee Lindberg hier bei einigen Songs den Bass spielt, ist natürlich auch ziemlich cool. Ich mag dann auch noch dieses leicht Verspulte dieser amerikanischen KünstlerInnen aus irgendeinem Grund sehr gern. Und alles andere hast du schon gesagt. Also Platz 3, Punisher, Phoebe Bridgers, herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön, wieder eine Punktlandung bei uns hier. So gut, damit steht schon mal fest, wer meine letzten beiden Alben sind.
Ja, das ist ja nicht so überraschend.
Das stand eigentlich jetzt schon auch ein paar Wochen fest. Und ich habe mich schwer getan. Holla die Waldfee. Ui. Wenn ich jetzt sage, was mein Silberalbum ist, dann ist auch klar, was mein Goldalbum ist. Mein Platz 2. Wie fange ich an? Ich kann eigentlich nie anfangen, ohne es zu verraten. Diese Band hat für mich in diesem Jahr den Rock und den Metal endgültig zurück in den Mainstream geholt. Das haben sie nicht allein gemacht, natürlich. Sie hatten Hilfe einiger Kolleginnen und Kollegen aus dem Rockpop und aus dem Pop-Punk und all der lustigen rockigen Musikrichtungen, die Anfang der 2000er zuletzt beliebt waren. Und auf ganz persönlicher Ebene ist dieses Album auch irgendwie mein Album des Jahres, so ganz persönlich, denn ich habe es vermutlich öfter gehört als jedes andere auf unserer Liste.
Interessant. Ja.
Es hat mich einfach abgeholt mit dieser Mischung von Pop-Rock bis Nu-Metal-artigen Klängen meiner ja doch Musikgeschmack sehr prägenden Jugendjahre. Also wer mit Linkin Park aufwächst und die mochte, glaube ich, kann an dieser Band nicht vorbeikommen mittlerweile. Gleichzeitig haben sie einen unerwartet politischen Ansatz gehabt bei diesem Album, haben die globalen Ereignisse in 2020 reflektiert und dann noch eine wahnsinnig perfektionistische Produktion draufgelegt. Das Album ist nicht einfach nur gut, es ist für mich auch irgendwie der Soundtrack für das Jahr 2020 und es handelt sich natürlich um Bring Me the Horizon und das Album Posthuman Survival Horror. Platz 2 haben sie trotzdem nur gemacht, weil mir mit der Zeit des Hörens klar wurde, dass das eher ein dass es zeitlich doch begrenzt ist. Nicht nur ist dieses Album eine EP, die Teil von 4 EPs sein wird, sondern es ist auch so sehr eine Momentaufnahme, dass mir nach dem vielmaligen Hören meiner Nummer 1 es, gut, ich habe es glaube ich auch gefühlte 2 Millionen Mal gehört, es dann doch irgendwann zu viel wurde. Es ist nicht zeitlos genug. Ich werde es mit Sicherheit in 20 Jahren nochmal hören und denken, ach ja, 2020. Aber zwischen heute und dieser nostalgischen Zeit, irgendwann in der fernen Zukunft, wird es mich vermutlich nicht mehr begleiten. Auch wenn mich das jetzt wundert, es sah im Sommer anders aus, im Herbst. Also, Bring Me the Horizon, Posthuman Survival Horror, mein also hochgeliebtes Silberalbum für dieses Jahr.
Höchstgradig spannend, weil das Gleiche sage ich jetzt nämlich eigentlich fast schon über dieses Album, was jetzt kommt. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Denn auch dieses Album, was jetzt kommt, ist das meistgehörte Album. Mein meistgehörtes Album in diesem Jahr. Das ist mit Sicherheit das Album, was ich mit Abstand am meisten gehört habe. Es ist ein Album voller Melodien, voller vertrackter Rhythmen, die aber so gut eingebunden sind, dass sie nicht überfordern oder gar nerven. Das Album ist 52 Minuten lang und gehört damit zu den längeren. Schimpfen muss ich da ausnahmsweise trotzdem nicht, weil diese 52 Minuten voller toller Musik ist, die nie langweilig wird. Im Gegenteil, man stellt meist verwundert fest, dass das Album schon vorbei ist, wo es doch gerade erst anfing. Es gibt auf diesem Album keinen einzigen Song, der nicht irgendwas kann. Es gibt kein Füllmaterial auf diesem Album. Das hast du gerade schon über dieses Album auch gesagt. Dieses Album macht süchtig, man möchte es immer wieder hören, habe ich gerade heute wieder festgestellt in Vorbereitung auf die Sendung. Und das, obwohl es recht lang ist. Und das ist eine Qualität, die wahrlich nicht jede Band und jedes Album hat. Diese herrliche Melancholie, die dieses Album verströmt, ist geradezu atemberaubend. Ich war vom allerersten Ton verzückt. Tolle Songs, tolle Melodien, tolle Atmosphäre, tolle Stimme. Wenn ich es einordnen müsste, dann wäre es Progressive Dark Doom Metal Rock. So ungefähr. Es ist sicherlich das Album, was für mich, wie bei dir auch mit Bring Me the Horizon, ist das so ein persönliches Ding irgendwie. Catatonia, City Burials auf Platz 2, besprochen haben wir das Ganze in Episode 370. Es gibt einen Grund für Platz 1, das kommt gleich. Also das ist, jetzt weiß keiner, was auf Platz 1 ist bei mir, das finde ich gut.
Ich auch nicht, nee. Ich habe ein Fragezeichen.
Ja, ich weiß. Ich freue mich gerade.
So spannend. Gut, bei mir ist es nicht mehr so spannend. Deswegen war es auch sehr gut, dass wir in dieser Reihenfolge von unseren Alben sprechen. Also, kommen wir zu meiner Nummer 1. Wir haben es sogar schon gehört. Diese einzigartige Verbindung, wie ich finde, von Post-Rock mit diesem geisterhaft engelsgleichen Gesang, mit zahlreichen unterschiedlichen Elementen aus klassischer Musik, aus modernen Musikrichtungen, Indie-Pop, was auch immer. Post-Rock natürlich vorneweg. Einer ebenso in der vielfältigen Instrumentierung und dieser generell einfach wunderschön melancholischen Stimmung ist einfach umwerfend. Es zeichnet die Düsterheit dieses Jahres genauso gut musikalisch nach, wie es uns gleichzeitig Hoffnung und Wärme spendet. Es ist natürlich die Rede von Forever Blue von A.A. Williams. Dieses Album war das letzte, das wir in der letzten regulären Sendung dieses Jahres besprochen haben, Ende November. Und es hat in letzter Minute für mich nochmal alle anderen Alben vom Thron gestoßen und konnte diesen Platz auch verteidigen über den wirren Dezember hinweg, indem ich versucht habe zu begründen, warum diese Alben an welchem Platz kommen müssen. Ich bin daran ein bisschen gescheitert, wie jedes Jahr. Ich bin begeistert von dieser so neuen Künstlerin am Musikhimmel, also nicht neue Künstlerin, aber sie ist neu in der Musikszene, neu in der Musiköffentlichkeit. Und ich kann nicht mehr als Danke sagen für dieses kleine Meisterwerk. Also Forever Blue hat sich auf meinen Platz 1 gearbeitet oder zurückgearbeitet, weil es zwar in dieses Jahr passt, aber eben auch weit darüber hinaus zeitlos Bestand haben wird. Diese traurig-melancholische Stimmung kombiniert mit dieser hoffnungsvollen Wärme, das ist, und dann noch mit so innovativer Musik, das ist selten und das ist etwas, was man eigentlich jederzeit hören kann, was immer Sinn macht, für mich jedenfalls. Und also viele, viele dieser Songs sind in vielen, vielen meiner Playlists gelandet, weil ich die einfach immer wieder hören muss.
Ich habe das so ähnlich erwartet bei dir. Tatsächlich. Ich habe schon gedacht, naja, ich war mir nicht ganz sicher, ob Fiona Apple bei dir drin ist. Da war ich mir nicht ganz sicher, weil ich hätte gedacht, vielleicht haben wir in Anführungszeichen Glück und du nimmst Porridge Radio. Das ist
ja,
nämlich zum Beispiel
in der näheren Auswahl. Ja,
das ist leider auch ein Album, was bei mir leider hinten weggefallen ist, was ich sehr schade finde, weil die hätten es eigentlich auch verdient. Es ist ein ganz, ganz tolles Album. Das ist in jedem Jahr so, dass immer irgendwelche Alben, die auch toll sind, es nicht schaffen. So. Wir haben in dieser Sendung ja immer ein Problem, nämlich, dass die Alben, die am Anfang des Jahres veröffentlicht werden, es sehr schwer haben. Das muss man ja schon ehrlich sagen. Also in diesem Fall, wenn man sich das mal hier bei mir anguckt, Katatonia, Phoebe Bridgers, Wire, okay, die waren nun ein bisschen früher, aber auch A.A. Williams, das sind alles Alben aus dem Herbst. Das ist das eine. Und das andere ist, ich musste dieses Album einfach auf Platz 1 setzen. Es ging nicht anders. Ich war damals, als wir dieses Album besprochen haben, in Episode 329, also sehr relativ am Anfang dieses Jahres, so begeistert und so überwältigt von der Kreativität und von diesem Sammelsurium, was diese Band da fabriziert hat. Es ist das siebte Album dieser Band. Es ist ein Konzeptalbum, das ist für mich ja schon mal immer schön, ich mag sowas ja. Diese Songs auf diesem Album sind aus einem Projekt hervorgegangen, in dessen Rahmen diese Band das Ganze für das Imperial War Museum komponiert hatte. Es geht nämlich um die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges auf diesem Album. Die Band hatte ursprünglich überlegt, vorwiegend instrumentale Stücke zu komponieren, aber dann doch davon abgesehen, weil die Beschäftigung mit dem Thema Erster Weltkrieg sie dann hat doch schließlich dazu bewogen hat, Songs mit Texten zu schreiben, die jeweils eine Geschichte erzählen. David Bruce beschrieb die Songs als einen Versuch, wie er sagt, die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu beschreiben. Ja, und jetzt habe ich den folgenden Absatz tatsächlich einfach kopiert, denn er passt einfach zu beiden Bands. Und als ich dann den ersten Song hörte, dachte ich mir, warum sind die nicht erfolgreicher? Und die Antwort lautet natürlich, weil sie nicht wollen. Sie wehren sich mit Händen und Füßen gegen jede Art von Erfolg. Der erste Track des Albums sagt schon, der heißt Sound Ranging, der macht schon klar, dass es nicht darum geht zu gefallen. Im Grunde genommen sagt dieser Song, alle, die keine Lust haben auf diese Art von Musik, können jetzt schon mal gehen. Tschüss. So. Und jetzt, da wir unter uns sind, kann es ja weitergehen. Also genau wie bei Wire. Und das ist eben eine Haltung, die ich auch hier mal wieder sehr mag. Und das ist eben einfach mal Kunst. Und in diesem Fall noch sehr viel mehr als bei Wire, in deren Album, die im Laufe ihrer Karriere sicherlich auch sehr viel Kunst geschaffen haben. Aber dieses Album ist wirklich Kunst. Also Kunst im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier also einer dieser Alben, bei denen man mal wieder ja gedrängt wird, zur Kunst zu gehen und nicht zu warten, bis die Kunst zu einem kommt. Auch hier ist also anstrengend das Stichwort. Man muss sich also auch hier eben anstrengen. Fertig gilt also auch hier, ist einfach manchmal so. Was man hier hört, ist eine wilde und anspruchsvolle Mischung aus Ecstasy, Prefab Sprout, Peter Gabriel, Tony Banks, Gritty Politti, Talking Heads natürlich und somit natürlich auch Roxy Music. Teilweise verstören die Stücke, weil die Stücke die angedeuteten Erwartungen nicht erfüllen, sondern mit anderen Dingen weitermachen. Das ist total gut. Das ist total witzig und toll. Das ist ein Album, was nirgends reingehört, nirgends einzuordnen ist. Es ist ein wildes Sammelsurium von Stilen, die es zwar alle schon irgendwie gibt, aber in dieser Kombination auch noch nicht auftauchten. Dieses Album ist in keiner Liste drin, was ich schade finde. Und wenn ich einen Versuch starten sollte, das Ganze wieder einzuordnen, dann ist das wahrscheinlich Progressive Art Post-Punk Rock. So ungefähr. Es handelt sich um Making a New World von Field Music, besprochen in Episode 329, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön.
Ja, es musste einfach auf Platz 1 kommen.
Das passt. Das passt gut.
Weil es wäre eigentlich Katatonia gewesen, aber ich musste diesem Album all die Liebe geben, die dieses Album verdient hat. Es ist einfach so. Schade, dass es in keiner Liste drin ist.
Ja.
Vielleicht zu brockig.
Ja. Zu nischig.
Das ist schade. Sehr, sehr schade. Aber gut, hier ist es auf Platz 1 und das ist ja auch was, zumindest bei mir. Wie auch immer, mir bleibt an dieser Stelle natürlich wie immer an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt. Es ist ja gute Tradition, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt am Ende des Jahres bei der lieben Jenny bedanke, bei der lieben Frau Eichler, die diesen ganzen Kram hier mit mir macht. Jetzt schon seit 8,5 Jahren, das ist auch schon echt eine ganz schöne Zeit, also vielen lieben Dank dafür. Schon ziemlich cool, dass du da bist, schon geil.
Ich habe zu danken. So viel Neues erlebt, kennengelernt, gerade dieses Jahr auch. Also die 80er, ich bin sehr dankbar für diese Sendung und freue mich auf das nächste Jahr.
Ja, da werden wir noch sehr viel mehr entdecken können, denn wir haben ja jetzt mehr Zeit für die Musik.
Oh ja.
Und für die, die uns jetzt im Internet hören, rutscht gut rein, wenn ihr uns noch im Jahr 2020 hört. Seid vernünftig, seid klug, bleibt vor allem gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr hoffentlich wieder. Und für die, die uns schon im nächsten Jahr hören, ja, das Gleiche, nur wir hoffen dann, dass ihr klug wart, dass ihr gesund geblieben seid und natürlich auch weiterhin bleibt. Und wünschen euch ein frohes, neues, hoffentlich besseres Jahr 2021.
Das können wir gebrauchen.
Ne? Bleibt uns also an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.